Ja, ich begrüße euch auch ganz herzlich, diejenigen, die noch dazugekommen sind. Vielleicht als Erklärung für auch wer noch nie hier war. Wir sind gerade im Moment im Matthäus-Evangelium und in der Mitte der Bergpredigt. Und bitte schlagt mit mir auch heute Matthäus Kapitel 7 auf. Und wir werden heute einen einzigen Vers lesen und anschauen, nämlich den Vers 6. Also Matthäus Evangelium, Kapitel 7, und der Vers 6. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Wir beten noch einmal vor der Predigt zusammen. Vater, ich bitte dich, hilf uns diesen Vers, hilf uns zu verstehen, was Jesus uns hier sagt. Und auch zu sehen, wie zentral und wichtig das ist für unseren Umgang mit Menschen. Wir bitten dich, wie Leo gesagt hat, für offene Ohren für dein Wort, ein offenes Herz, es umzusetzen und es zu beachten. Amen. Der Vorteil, wenn wir nicht thematisch an die Bibel herangehen, also wir haben ja manchmal ab und zu eine thematische Predigt, wo wir ein bestimmtes Thema anschauen in der Bibel. Aber der Vorteil, wenn wir so Text für Text auch durch die Schrift gehen, ist, dass wir relativ unvoreingenommen an Texte herangehen können und wirklich gezwungen werden, zu überlegen, worum geht es eigentlich in dem Text? Was ist eigentlich die Fragestellung in diesem Text, die beantwortet wird, oder das Thema? Oder man könnte sagen, die Fragen und das Thema kommt eigentlich aus dem Text heraus dann oder sollte aus dem Text herauskommen. Das, vielleicht einige von euch kennen das Wort Exegese, im Griechischen herausführen. Das ist Fachwort von das, was eigentlich passieren sollte, wenn wir die Bibel lesen. Wir sollten nicht Dinge hineininterpretieren, sondern wirklich schauen, was ist in diesem Text. Und das Ziel für heute, oder ein Ziel, würde ich sagen, immer wieder mal in den Predigten, ist, dass ihr mit hineingenommen werdet in diesen Prozess. Also einfach zu schauen, wie gehen wir an einen Bibeltext heran, wie können wir wirklich Exegese betreiben und einen Text in seinem Zusammenhang auch verstehen. Und eine wichtige Sache dabei, auch für unser persönliches Bibelstudium, oder wenn wir persönlich Bibel lesen morgens, ist, dass wir stolpern lernen. Also ein Problem von uns ist nicht, dass wir zu wenig stolpern beim Bibellesen, sondern dass wir eigentlich zu oft einfach drüber hinweglesen und gar nicht wirklich die Fragen stellen, die eigentlich aufkommen müssten. Und eine Weise, in der ich gestolpert bin bei diesem Text, meinem Studium, oder beim Bibelstudium, war vor allem der Kontext. Wie passt eigentlich dieser Vers hier in das hinein, was wir schon vorher gesehen haben zur Bergpredigt? Ich lese euch zur Erinnerung noch einmal die Verse unmittelbar vorher. Jesus sagt dort, er warnt vor dem Richten, Kapitel 7, Vers 1, und er sagt dann im Vers 5 oder Vers 4, wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Und dann kommt der Vers für heute, gebt nicht das Heilige den Hunden, werft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie diese nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Wie passt das zusammen? Wie passt das in diesen Kontext hinein? Gibt es da einen Zusammenhang? Und dann letztlich auch die Frage, was bedeutet dieser Vers für mich persönlich, für uns? Es lohnt sich ja, diese Frage auf den Grund zu geben, weil die Warnung ist ja, wenn wir sie richtig verstehen, dass wir in Gefahr sind, zerrissen zu werden. Jesus warnt ja davor, dass wir zerrissen werden von diesen Schweinen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wer sind die Hunde oder die Schweine? Und was ist das Heilige, was wir ihnen nicht vorwerfen sollen? Oder die Perlen, oder Heilige nicht geben und die Perlen nicht vorwerfen? Ein genauerer Blick auf diesen Vers zeigt, dass hier Jesus etwas benutzt, was er ganz oft benutzt, nämlich einen Parallelismus. Also Jesus macht es ganz oft so, dass er eine gewisse Sache sagt und dann wiederholt er eigentlich die gleiche Sache nochmal, aber vielleicht mit einer zweiten Nuance noch, mit einem anderen Bild. Das heißt, das Heilige hier ist wahrscheinlich das gleiche wie die Perlen. Ja, also das Heilige, was wir nicht geben sollen, die Perlen, die wir nicht werfen sollen. Und die Hunde und die Schweine bedeuten wahrscheinlich auch das Gleiche. Ja, die entsprechen sich gegenseitig in dem Text. Also das können wir schon mal beobachten. Ein weiterer Schritt wäre jetzt einfach mal an den Kontext uns ranzuwagen und uns diese Frage zu stellen. Wieso steht dieser Vers gerade hier? Und einfach mal Gemeinsamkeiten zu suchen mit den Versen vorher. Also, worum geht es in diesem ganzen Abschnitt von 1 bis Vers 6? Und ich glaube, wir sehen zumindest zwei Dinge, die hier wieder vorkommen, die schon in den Versen 1 bis 5 vorkommen. Nämlich das erste ist, dass es hier um Interaktionen unter Menschen geht. Also zwischenmenschlichen Austausch. In den ersten Versen geht es ja um das Richten. Jesus warnt uns, dass wir unserem Bruder nicht auf diese Art und Weise begegnen sollen, auf eine richtende, verurteilende, auf Äußerlichkeiten beruhende, eine nicht sanftige, nicht wohlwollende Art und Weise begegnen sollen. Und wir finden hier in dem Kontext eine Warnung in den Versen vorher. Er sagt, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und wir sehen hier in dem Vers von heute auch wieder eine Warnung. Also hier, also es geht wieder um Warnen und auch wieder um Interaktionen unter Menschen. Denn wenn wir einfach darüber nachdenken, dann kann es nicht sein, dass Jesus hier wirklich von Schweinen oder von Hunden redet, sondern hier sind wirklich Menschen mit gemeint und keine Tiere. Also es geht um zwischenmenschliche Interaktion. Und der zweite Punkt, der hier auch gleich ist oder der hier im Kontext bei beiden Abschnitten vorkommt, ist das Weitergeben von Lebensweisung aus dem Wort Gottes. Wir haben das in Versen 1 bis 5 schon letztes Mal gesehen. Da ging es ja darum, wie wir unseren Bruder anweisen sollen oder zurechtweisen. Es geht um das Weitergeben, um das Anwenden von Gottes Wort, in dem Zusammenhang in der Bergpredigt von Gesetz und Evangelium. Und wir haben letztes Mal schon gesehen, dass Jesus eine gewisse Sorge äußerte hierin, dass seine Worte gehört werden und auch so diese Radikalität seiner Worte gehört wird, aber dass die Anwendung eine rein äußerliche bleibt im Sinne von der andere. Also wir wenden diese Dinge auf den anderen an und nicht auf uns selbst. Und hier im Vers 6 stehen offensichtlich die Perlen jetzt für diese Worte Jesu oder das Heilige. Und ich denke, aus dem Kontext sehen wir, da ist einfach das Gleiche mit gemeint. Also das Weitergeben von Gottes Wort, von dem Evangelium. Und in Matthäus 13 sehen wir, oder wir werden da noch hinkommen, so Gott will vielleicht, dass dort das Reich Gottes generell als eine Perle verglichen wird, von überaus großem Wert, als einen Schatz. Und da ist das Reich Gottes eben gemeint, diese Lehre von Jesus auch. Und dass Jesus, der ja der König in diesem Königreich ist. Das heißt, Christus, könnte man sagen, ist diese Perle. Christus und seine Lehre. Und den Aufruf letztlich an ihn zu glauben. Das ist mit der Perlen gemeint. Den Aufruf umzukehren und zu Jesus zu fliehen für Sündenvergebung. Ich meine, was sonst könnte diese große, diese Perle sein? Ich meine, Paulus sagt es in 2. Korinther 4, diesen Schatz tragen wir in ehrenen Gefäßen und er redet dort von dem Evangelium der Herrlichkeit Gottes. Was sonst könnte die Perle sein als diese frohe Botschaft, nicht wahr? Diese Botschaft des Todes und der Auferstehung Jesu und dass Jesus jetzt über allem steht und diese Welt einmal in Gerechtigkeit richten wird und nun in seinem Namen eben Vergebung für Sünde, für Sünden allen Menschen zur Verfügung steht. Die Rechtfertigung durch sein Blut. Und da ist die Frage, denke ich, an uns, die erste, die wir uns stellen sollen, habe ich diese Schönheit erkannt? Habe ich diesen Wert erkannt, diese Perle? Ist das das, was, wonach ich irgendwie Lust habe, so wie der Psalm 1 sagt? Ist es das, was mein Leben ausmacht, mein großer Schatz? Und wenn es es nicht ist, dann ist das die Aufforderung an uns, suche diese Schönheit im Wort Gottes. Und dieser Text, der sagt uns, und die Verse danach, die werden wir nächstes Mal dann anschauen. Wer sucht, der wird finden. Gottes Wort fordert uns dazu hinauf, ermutigt uns, die Schönheit dieser Perlen zu finden und selber zu besitzen. Ja, also wir sind gestolpert und haben schon alleine, dass wir jetzt den Zusammenhang nochmal näher angeschaut haben, einige Sachen über den Text herausziehen können. Vielleicht bist du aber auch darüber gestolpert, dass hier Jesus von Hunden und Schweinen redet im Zusammenhang von Menschen. Also er meint ja hier offensichtlich gewisse Menschen und er bezeichnet sie als Hunde und als Schweine. Und vielleicht, ich denke, es geht uns allen so, wir stellen ab und zu fest, dass Jesus offensichtlich nicht immer so zahm und nett war, wie vielleicht viele Leute erwartet haben. Und dass auch die Bibel generell, nicht nur Jesus, sondern immer wieder in der Bibel, Menschen mit Tieren verglichen werden. Also diese Vergleiche aus der Tierwelt sehen wir immer wieder, so als wäre, haben wir heute Morgen auch gesehen in der Sonntagsschule, als wäre die Tierwelt zumindest unter anderem auch dafür geschaffen, dass gewisse Eigenschaften vom Menschen gespiegelt werden können. Also, dass Gott uns diese Tiere hingestellt hat, um uns mehr zu erklären, wie wir Menschen sind oder wie wir Menschen auch sein können. Und vielleicht können wir damit mal beginnen. Ihr überlegt mal selber, welche Beispiele kennt ihr vielleicht aus der Schrift, wo Menschen mit Tieren verglichen werden. Vielleicht können wir so ein, zwei Beispiele sammeln. Angesicht wie Löwen. Vielleicht eine Frage für die Kinder. Mit welchem Tier wird denn Jesus verglichen? Mit einem Löwen auch, genau. Und es gibt noch ein zweites Tier. Einem Lamm, genau. Also Jesus wird auch mit einem Tier verglichen. Er vergleicht sich mal selber mit einer Henne. Ja, kommt euch die Stelle bekannt vor? Wie eine Henne hätte er gerne die Jerusalem gesammelt, aber sie wollten nicht. Was sagt denn nochmal Johannes der Täufer dem Volk? Mit welchem Tier verglich er die Leute, die ihm zuhörten? Ottenbrut, ne? Also Schlangenbrut. Das sind sehr, sehr eindrückliche Worte. Herodes wurde von Jesus als ein Fuchs beschrieben. Also dieser Fuchs, so redete Jesus über ihn. In einem wunderschönen Vers aus 1. Petrus 2, ganz am Ende vom zweiten Kapitel vom 1. Petrus, ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Das finde ich ein wunderbarer Vers, der so, so viel zeigt von unserer Beziehung zu Jesus Christus. Und man kann sich das gut merken, 1. Petrus 2, ganz am Ende ist dieses Bild von uns als Schafe, und 2. Petrus 2, da kommt nochmal ganz am Ende vom Kapitel ein Vergleich mit Tieren, und das schlagen wir jetzt gemeinsam auf. Also wer eine Bibel hat, wer keine hat, kann sich dort auch gerne eine holen. Wir werden jetzt ab und zu mal eine Stelle gemeinsam aufschlagen. Also 2. Petrusbrief, Kapitel 2. Und wir werden hoffentlich sehen, dass dieses Kapitel sehr hilfreich sein wird, auch zu verstehen, was Jesus hier sagt. Also 2. Petrus 2, ganz am Ende, also Vers 22, es ist ihnen aber nach dem wahren Sprichwort ergangen, der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Erbrochenen und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Okay, also interessant. Auch diese beiden Tiere hier, die Jesus auch erwähnt. Und wir schauen jetzt einfach mal kurz rein in dieses Kapitel, was das für Menschen sind. Wer wird eigentlich so beschrieben von Petrus? Und hier in diesem Fall sind das wirklich Menschen, die in der Gemeinde waren oder Gemeinde kommen würden. Also Kapitel 2, Vers 1 sagt Petrus, es waren aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden. Also es sind Menschen hier, Lehrer sogar in der Gemeinde. Okay, und wie werden die beschrieben? Im Vers 12 lesen wir, diese aber wie unvernünftige Tiere von Natur aus zum Eingefangen werden und Verderben geboren, lästern über das, was sie nicht kennen. Also sie lästern über das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen, wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden. Sie halten die Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen, also ein Saus- und Brausleben. Schwelgerei bei Tage für ein Vergnügen. Sie haben kein Maß, sie geben sich hin, werden süchtig. Schmutz und Schandflecke, die in ihren Betrügereien schwelgen. Also es sind Menschen, die betrügen können. Betrügen. Vers 14, sie haben Augen voller Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab, indem sie ungefestigte Seelen anlocken. Sie beeinflussen auch andere dabei. Sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz. Interessanter Ausdruck. In der Habsucht geübtes Herz. Also sie sind nicht Menschen, die mit Habsucht zu kämpfen haben und davon loskommen wollen, sondern sie sind geübt darin. Gute Habsüchtige. Sie können das gut. Dann Vers 17, schauen wir nochmal kurz rein. Diese sind Brunnen ohne Wasser. Also ein Brunnen, man sieht einen Brunnen, man denkt, da ist Wasser drin, aber die haben kein Wasser. Also sie versprechen, sie gaukeln etwas vor, was sie nicht sind. Und dann nochmal den zweitletzten Vers, Vers 21. Denn es wäre ihnen besser, den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt zu haben, als sich, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder abzuwenden von den ihnen überlieferten heiligen Gebot. Das heißt, ihnen wurde das Gebot Gottes überliefert und sie wenden sich, interessant, ne? Sie wenden sich ab von diesem Gebot. Sie stimmen zwar am Anfang zu, aber sie wenden sich dann ab. Genauso wie die Sau sich abwendet in Matthäus 7. Ja, und hier steht auch, und Petrus sagt das, glaube ich, hier ganz bewusst, vor dem heiligen Gebot, sagt er ja. Also ich denke, dass Petrus hier das im Hinterkopf hat, was Jesus in der Bergpredigt auch gesagt hat. Ne? Also gebt nicht das Heilige den Hunden. Und dann kommt eben diese Anspielung auf diese zwei Tiere. Ja, aber wenn wir so das Wort Hund hören jetzt aus dem Munde Jesu und Jesus warnt irgendwie vor diesen Hunden, dann denken viele auch in unserer Kultur, ja, Hunde ist wirklich nicht so schlimm. Also Hunde sind ja auch irgendwie treue Tiere. Da ist viel, also viel Freude daran, einen Hund zu haben. Einige von uns haben auch einen Hund zu Hause. Aber was machen diese Hunde oder diese Schweine hier? Sie zertrampeln die Perlen und sie wenden sich um und zerreißen den, der die Perlen geworfen hat. Und um das zu bestehen, müssen wir uns etwas in die damalige Zeit hineinversetzen. In der damaligen Zeit, zumindest im Volk Israel, war es nicht üblich, Hunden Manieren beizubringen und sie zu züchten und so weiter und sie zu benutzen. Sondern damals, Hunde kannte man eigentlich als wilde, streuende Straßenköter. Also man wollte nicht, dass ein Kind diesen Hunden begegnen würde. Das könnte schlecht ausgehen. Sie waren wild, sie bissen sich gegenseitig, sie waren dreckig, diese Hunde. Man kriegt einen kleinen Einblick, wie das damals war, in dem Psalm 59. Ich lese da einmal zwei Verse vor. Psalm 59. Und hier vergleicht der Psalmist auch wieder gewisse Menschen mit diesen Hunden und er beschreibt sie so in Vers 15 und 16. Und am Abend kehren sie wieder, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Also so nachts diese Straßenköterbanden oder wie man das nennt, Packe. Ich glaube, man nennt das ein Pack, ne? Ein Wolfspack oder ein Rudel. Sie schweifen umher nach Speise, Vers 16, wenn sie nicht satt werden, knurren sie. Also das waren so die Hunde, die Jesus hier meint. Und auch Schweine können sehr gefährliche Tiere sein, das wissen viele nicht, aber ein Schweinebiss ist etwas sehr Schlimmes. Schweine können sehr aggressiv werden. Und für den damaligen Juden insbesondere hätten diese beiden Tiere einen starken Ekel hervorgerufen, wenn Jesus Menschen mit Schweinen oder Hunden vergleicht. Für den Juden damals waren diese Tiere unrein und man hat sie nicht gehalten oder nichts mit ihnen zu tun haben wollen. Okay, und ich glaube, wir haben jetzt einfach eine gewisse Basis gelegt, wo wir jetzt in den Text hereingehen können und wirklich auch rausziehen können, was sagt dieser Text eigentlich für uns? Wie können wir das auf unser Leben anwenden? Und ich will das so in zwei Fragen gliedern jetzt für den Rest der Predigt. Nämlich die erste Frage, wie erkenne ich eigentlich Hunde in meinem Umfeld? Wie erkenne ich solche Menschen, die als Hunde charakterisiert werden oder als Schweine? Und die zweite Frage, wie gehe ich dann mit diesen Menschen um? Also, wie erkennen wir solche Menschen? Und ich glaube, man kann kurz sagen, oder zumindest ein Merkmal, kurz gefasst, diese Menschen zeichnet sich aus durch einen großen Appetit auf Sünde und nicht auf Erlösung durch Christus. Großen Appetit auf viele andere Dinge, außer eben Erlösung durch Christus. Dieses Bild ist ja sehr eindrücklich. Also da ist Jesus verwendet hier das Bild einer hungrigen Sau, einer wilden Sau hier. Und da kommt jetzt einer und wirft Perlen vor die Sau. Und wahrscheinlich ist so das, was bei den Zuhörern aufkommt, irgendwie diese Sau, die denkt, dass diese Perlen irgendwie Futter sind. Die ist eigentlich hungrig, diese Sau. Und guckt nach den Perlen, nimmt sie vielleicht in den Mund und merkt, dass für die Sau diese Perlen keinen Wert haben. Also die kriegt hier nichts zu essen. Es entspricht nicht ihrem eigentlichen Appetit, diese Perlen. Die Perlen sind ja wertvoll, aber die Sau, die merkt das nicht. Und genau das Gleiche gilt bei diesen Menschen. Wir haben den zweiten Petrus 2 gesehen, das sind Menschen, die Ausschweifung lieben. Also sie haben Appetit nach allem Möglichen, nach einer Ehebrecherin zum Beispiel. oder sie leben in Saus und Braus. Sie geben sich hin an Dinge, die sehr einnehmend sind, an Alkohol, an andere Süchte, an Online-Gaming und so weiter. Das sind Menschen, die sehr stark von diesen Dingen beeinflusst werden. Und so stark, dass sie eben keinen Appetit haben auf geistliche Dinge. Ja, geistliche Dinge langweilen sie oder schmecken ihnen nicht, weil sie eben nicht das bekommen, was sie eigentlich suchen. Man könnte auch sagen, die Liebe zur Sünde ist so groß, dass sie keine Liebe für Christus empfinden können. Und das klassische Beispiel, was uns im Neuen Testament einfällt, sind die Pharisäer. Also die Pharisäer waren die, die das Geld und die Anerkennung so sehr geliebt haben, dass sie in Widerspruch kamen zu Jesus Christus. Und sie hatten ein Problem mit Christus, weil er eben diese Dinge, diese Sünden ansprach. Und in Matthäus 21, 32 sagt Jesus den Pharisäern, dass die Zöllner und Prostituierten vor den Pharisäern ins Reich Gottes hineingehen. Also das waren Menschen, die unter ihrer Sünde und unter der Predigt Jesu innerlich zerbrochen wurden, unter der Predigt von Johannes der Täufer auch, und sie bekamen einen Appetit, einen Hunger nach Erlösung in Jesus. Aber die Pharisäer konnten das nicht nachvollziehen, die hatten keinen Appetit danach. Und eine Konsequenz von diesem Mangel von Appetit und von dieser Liebe für Ausschweifung ist, dass sie ein Problem mit der Wahrheit hatten. Ja, ein Problem damit, wenn Menschen sie konfrontieren mit Sünde in ihrem Leben. Und das war doch der Kontext. Der Kontext geht ja, da geht es ja um Zurechtweisung. Ja, also dem Bruder zu helfen, den Splitter aus seinem Auge zu ziehen. Aber solche Menschen, solche Schweine oder Hunde wollen das nicht. Sie haben ein Problem mit Wahrheit. In Johannes Kapitel 3 wird dieser Zusammenhang sehr, sehr gut erklärt und klar erklärt. Und bitte schlag mit mir auch diese Stelle gemeinsam auf. Also Johannes Evangelium Kapitel 3, das ist unmittelbar nach dem Gespräch mit dem Timotheus. Und es ist nicht ganz klar, ob Jesus das hier sagt oder Johannes das nachher anfügt als Kommentar. Wir lesen dort ab Vers 17. Johannes Kapitel 3, Vers 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Hier haben wir doch die Perle, nicht wahr? Das ist die Perle des Evangeliums. Und jetzt, Vers 18, wer an ihn glaubt, also die Reaktion auf die Perle, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Also seht ihr, hier der Appetit nach dem Bösen ist groß. Sie lieben das Böse, sie sind schon verliebt, sie können nicht nochmal verliebt werden und deswegen hassen sie das Licht, weil das Licht droht, ihre Dunkelheit aufzudecken. Das ist genau diese Situation der Hunde und Schweine. Sie haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Und wir waren im nächsten Vers, dass sie deswegen die Wahrheit auch nicht wollen. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, also wer die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Interessante Formulierung, ja, das Ende. Damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Wir kommen nochmal auf diesen Punkt ganz am Ende zurück. Aber ganz kurz kann man sagen, also ein Schwein oder Jesus bezeichnet diese Menschen als Hunde oder Schweine, die die Wahrheit nicht lieben, die nicht offen sind für Wahrheit, weil sie etwas anderes mehr lieben, nämlich die Dunkelheit. Und das sind Fragen, die wir uns stellen können in unserem Umgang mit anderen, aber auch über uns selbst. Sind wir Menschen, die offen sind für Argumente, für Wahrheit? Oder wenn wir mit Menschen in Gespräch kommen, auch über unseren Glauben, ist diese Person vor mir wirklich eine Person, die offen ist für Argumente, in der die von Gott vorbereitet wurde sozusagen, an der Gott handelt, die einen Appetit hat auf Wahrheit? Oder will die Person eigentlich nur die Debatte mit mir gewinnen? Ist die Person offen, über einen Punkt wirklich zu Ende nachzudenken? Oder springt diese Person, oder springe ich vielleicht sogar, von einem Punkt zum nächsten, um nicht wirklich festgenagelt zu werden? Also wie geht eine Person in ein Gespräch? Das sagt uns ganz, ganz viel aus über die Person selbst. Und das zweite Merkmal, was Jesus hier uns gibt, in diesem Vers 5 in Kapitel 7 im Matthäus-Evangelium, ist, dass diese Menschen, und daran erkennen wir sie auch, sie drehen sich um und zerreißen den, der ihnen das Evangelium gibt. Das heißt, wir erkennen solche Menschen an ihrer Antwort, und die Antwort ist Hass. Und das sehen wir ganz deutlich, nicht wahr, in der Bibel, hat nicht Christus auch den Hass des Volkes ertragen müssen. Und Christus, als er am Kreuz genagelt wurde und der voller Hass der Menschheit auf ihn gerichtet war, zitiert er Psalm 22, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wahrscheinlich hat er in dem Moment, und wahrscheinlich kürzen das die Evangelisten einfach ab, er hat wahrscheinlich den ganzen Psalm gebetet. Das heißt, er hat auch gebetet, Hunde haben mich umzingelt. Eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Das heißt, Jesus hat dieses Umdrehen, dieses Wenden von den Hunden und Schweinen am eigenen Leib erlebt. Als Jesus in seiner Heimatstadt war, was geschah da? Sie wollten ihn umbringen. Sie hassten es, was er gesagt hat. Wir finden ein ganz drastisches und deutliches Beispiel davon in Apostelgeschichte 7. Und das schlagen wir auch einmal zusammen auf, bitte. Also Apostelgeschichte 7. Da ist die Verteidigungsrede des Stephanus vor dem Hohen Rat. Und wir werden dort ab Vers 54 lesen. Vielleicht ganz kurz als Erklärung noch. Vorher hat Stephanus den Juden ihre Herzenshärte eigentlich klar gemacht. Er geht durch das Alte Testament durch und er nimmt das Wort Gottes und er deckt ihre Ablehnung der Wahrheit auf, dass sie verstockte Herzen haben und letztlich deswegen auch Jesus verfolgt und uns die Apostel verfolgten. Und dann lesen wir Vers 54. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Dieses Wort hier im Griechischen, das hat eine Wurzel, das kommt von der Wurzel von zersägen. Ja, also stellt euch vor, diese Herzen, die hörten diese Dinge und sie wurden zersägt in ihrem Herzen. Und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Und dann provoziert sie Stephanus ein letztes Mal und er schaut in den Himmel, er sieht dort Jesus zu Rechten Gottes sitzen und er sagt, sieh, ich sehe die Herrlichkeit Gottes und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes stehen. Und dann schrien sie mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Das Herz des Menschen, der in der Sünde liegt, an der Sünde festhält, hat diesen Hass auf den, der ihn konfrontiert. Und was sagt uns Jesus hier in Matthäus 7? Er sagt eigentlich, erkenne diese Menschen, bevor sie euch zerreißen. Und wir werden gleich im zweiten Teil dann auf den Umgang mit diesen Menschen kommen. Aber Jesus sagt hier, erkenne sie. Merke, wenn Menschen ärgerlich werden bei der Wahrheit. Wenn Menschen voller Widerrede sind, unwillig darüber nachzudenken, was wir sagen. Ja, also wie diese Menschen, die Ohren zuhalten, halten heute ganz viele Menschen auf ihre eigene Art und Weise die Ohren zu, zeigen Desinteresse, zeigen ihre Langeweile dem Evangelium gegenüber. Es interessiert mich nicht, was ihr glaubt. Ich lebe mein eigenes Leben. Ich weiß, wie ich mein Leben leben soll. Wenn Menschen argumentativ werden, immer das letzte Wort haben wollen. Oder wenn Menschen auf Kritik mit Gegenkritik antworten. Das ist auch eine Form von Umwenden und Zerreißen. Ich wurde kritisiert und ich antworte, ich schieße jetzt wieder zurück. Ich antworte mit Gegenkritik. Und Jesus lehrt uns hier, also weise zu sein, zu sehen, wie reagiert ein Mensch eigentlich auf Wahrheit und auf Korrektur und auf Konfrontation mit dem Evangelium. Und da kommen wir zu dieser zweiten Frage, wie gehen wir um mit Hunden und Schweinen, mit solchen Menschen? Und das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil wir haben ja, wenn wir mal drüber nachdenken, eigentlich zwei Anweisungen, die sich widersprechen gegenseitig. Wenn wir mal schauen in der Bergpredigt, was sollte eigentlich für den Mitmenschen unser Anliegen sein? Unser Anliegen soll ja generell sein, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel auch auf Erden, also auch bei unseren Mitmenschen. Und Jesus sagt, dass wir eine Wirkung haben sollen auf unsere Mitmenschen. Er sagt, wir sollen sein wie Salz, was seine Wirkung nicht verliert. Ja, wir sind das Licht der Welt und Jesus sagt, wir sollen dieses Licht nicht unter einen Scheffel stellen, sondern so, dass es allen leuchtet. Das ist unser Auftrag hier auf der Erde. Und später, ganz am Ende vom Matthäus-Evangelium, sagt Jesus, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren oder zu halten, was ich euch geboten habe. Und Jesus befiehlt uns das, obwohl wir daraufhin verfolgt und gehasst werden. Er sagt ja im Matthäus 5, wir gehen einfach nochmal kurz zurück zu den Glückseligpreisungen, Matthäus 5, Vers 11 und 12, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Lügnerische gegen euch reden werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Und Vers 39 im Kapitel 5, da sagt ja Jesus, ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Ihr habt gehört, Vers 43, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Also liebt die Hunde, die euch umbringen wie Übeltäter. Liebt die Schweine, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Oder wir könnten sagen, die euch zerreißen, die umdrehen und euch zerreißen. Und wir können ja nicht sagen, dass Jesus offensichtlich wurde zerrissen von seinen Feinden. Oder die Apostel, wir können nicht sagen, dass sie alle falsch gehandelt hätten. Aber dennoch sagt hier Jesus, dass wir uns in Acht nehmen sollen. Und ich glaube, wir sehen zwei Dinge daraus. Wir sehen erstens, wir haben einen grundsätzlichen Auftrag, die Perle des Evangeliums nicht für uns zu behalten. Grundsätzlichen Auftrag, die Perle des Evangeliums nicht für uns zu behalten, von Christus zu reden und seinen Standard, seinen Bußaufruf weiterzusagen, zu bezeugen, das Evangelium zu sagen. Und wir sehen auch das Zweite, wenn es dem Reich Gottes dienlich ist, sollen wir dafür leiden. Das heißt, wir sollen bereit sein, um der Liebe willen, unser Leben selbst für unsere Feinde hinzugeben, wenn wir ihnen dadurch dienen und helfen können. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt hier. Wenn es dienlich ist, also offensichtlich gibt es Situationen, wo es eben nicht hilfreich ist, diese Perle weiterzugeben und sogar unnötig Schaden zufügt. Ich möchte hier einige Worte von D.A. Carson lesen, der zu der Bergpredigt schreibt und zu diesem Vers. Er sagt Folgendes: Es ist leicht zu erkennen, wie neue Gefahr entsteht. Dem Jünger Jesu wurde gesagt, er soll seinen Nächsten wie sich selbst und seine Feinde lieben, er soll die Gnade Gottes widerspiegeln, den Gott, der seinen Regen gleichermaßen sowohl auf die Gerechten als auch auf die Ungerechten schickt. Ihm wurde gesagt, er solle niemals eine verurteilende Mentalität annehmen. Infolgedessen besteht für ihn die chronische Gefahr, verwaschen oder wischiwaschi zu werden und die legitimen Unterscheidungen zwischen Wahrheit und Irrtum, Gut und Böse, zu verweigern. Möglicherweise versucht er sogar, alle Menschen genau gleich zu behandeln und verfällt dabei einem bemerkenswerten Mangel an Diskriminierung. Und was wir hier sehen, ist, Jesus sagt, behandelt nicht alle Menschen gleich. Einige werden sich umdrehen und euch zerreißen, wenn ihr es tut. Also er sagt, um eures Schutzes willen, tut das nicht. Seid weise, überlegt, sollt ihr jetzt diesen Menschen zurechtweisen oder nicht. Und ein zweiter Grund, weshalb wir uns nicht von einem falschen Verständnis von Gleichberechtigung oder christlichen Mitgefühls leiten lassen sollen, ist folgende, nämlich, dass die Perlen des Wortes Gottes, das Heilige Gottes, unnötig dem Spott und dem Hohn und der Lästerung und Verachtung der Menschen ausgesetzt wird. Das meint Jesus hier mit dem Trampeln. Also Jesus sagt uns, setzt meine Botschaft, setzt die Botschaft des Evangeliums nicht unnötig dem Spott der Welt aus. Er sagt, es gibt Menschen, die durch ihre Sünde, durch ihren Appetit nach Selbstsucht so blind sind für die Herrlichkeit Gottes und so sehr die Wahrheit ablehnen, dass wir weder ihnen noch Gott einen Dienst tun, wenn wir sie konfrontieren. Und wenn wir ehrlich sind, konfrontiert uns das auch. Also ich würde sagen, die meisten von uns, wir hören immer diese eine Seite. Wir sollen das Evangelium jedem Menschen bringen. Wir haben ganz viele berührende Geschichten, wo Menschen einem bestimmten ablehnenden Menschen ständig nachgehen und der sich vielleicht nach 20 Jahren bekehrt und so weiter. Aber wir hören das nicht so oft, dass wir auch unterscheiden sollen, wem wir was sagen. Und dieses Thema, was Jesus hier anspricht, das sehen wir ständig im Neuen Testament. In Matthäus 10, 11 bis 12 sagt Jesus, dass er die Jünger wie Schafe unter die Wölfe schickt. Und er sagt dann, dass sie weise sollen. Wir lesen das einfach mal kurz. Matthäus 10, wir sehen da einiges in dieser Bibelstelle. Matthäus 10, ab Vers 11 lese ich. Wenn ihr aber in eine Stadt oder ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist und dort bleibt, bis ihr weggeht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es, und wenn nun das Haus würdig ist, so komme eure Friede darauf. Wenn es aber nicht würdig ist, so wende sich eure Friede zu euch zurück. Und wenn jemand euch nicht aufnehmen, noch eure Worte hören wird, geht hinaus aus jenem Haus oder jener Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Ja, Staub von den Füßen schütteln, das bedeutet so viel wie: Ich bin hier fertig, ich gehe weiter. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land von Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jene Stadt. Matthäus 15, Vers 10. Wir schlagen das jetzt nicht aber da machen die Jünger Jesus darauf aufmerksam, dass er die Pharisäer vergrault hat und dass er sie beleidigt hat. Und Jesus sagt, lasst sie. sind blinde Führer, die blinde Leute führen. Lasst sie einfach. Jesus geht ihnen nicht nach. Jesus bettelt nicht. Er sagt, lasst sie. Und dann, fast noch deutlicher, in Matthäus 13 redet Jesus in Gleichnissen, damit die Menschen ihn nicht verstehen. Also es gibt gewisse Menschen, und er ist sich bewusst, er redet so, dass sie ihn nicht verstehen, und sagt, weil ihr Herz verstockt ist, redet er in Gleichnissen. Also was heißt es praktisch für uns, für unseren Umgang mit unserem Nächsten? Das Erste, glaube ich, was wir lernen, ist, nimm dich in Acht. Wir sind Schafe, die unter Wölfe geschickt werden. Nehmt euch in Acht, liebe Geschwister. Paulus sagt in Philipper 3, Vers 2, habt Acht auf die Hunde. Ja, der Kontext ist Menschen, die voller Appetit von Selbstsucht sind, deren Gott ihr Bauch sind. Und Paulus sagt, habt Acht auf die Hunde. Wenig später in der Bergpredigt wird Jesus sagen, hütet euch vor den falschen Propheten. Also sei vorsichtig, wenn du, wem du wie viel sagst. Und das darf keine Furcht sein vor dem Menschen. Also wir sollen uns nicht von Furcht dahin bringen lassen, dass wir nichts sagen, sondern von Vorsicht und von Umsicht, von Weisheit. Und es gibt so im Evangelikalen so dieses, das sind die Menschen, das sind so die Helden, die ständig irgendwie von Jesus reden. Aber das ist gar nicht geistlich, sondern Jesus sagt, wir sollen klug sein, wie wir reden und mit wem wir wie viel reden. Das sagt uns aber auch, dass wir unsere Mitmenschen beurteilen sollen. Jesus richtet nicht, und eben diese falsche Art zu richten, haben wir letztes Mal angeschaut, aber wir sollen sehr wohl unsere Mitmenschen beurteilen. Wir sollen ein Urteil der Liebe fällen, also ohne ein Vorurteil zu fällen. Das wäre Sünde, also einem Menschen zu sagen, ah, der ist sowieso ein Hund oder sowieso nicht offen dafür und ich stecke den jetzt in die Schublade. Aber wir sollen nicht naiv sein, wir sollen Merkmale erkennen. Wir wollen schauen, ist ein Mensch selbstverliebt? Hat er einen Hass auf das Evangelium, einen Hass auf die Wahrheit? Johannes Calvin sagt es so, ich finde das sehr hilfreich. Hunde und Schweine sind Namen, die denjenigen gegeben werden, die durch klare Beweise eine verhärtete Verachtung Gottes an den Tag gelegt haben, sodass ihre Krankheit als unheilbar erscheint. Also das sind klare Beweise, die ersichtlich sein müssen. Also erstens, nimm dich in Acht. Zweitens, finde heraus, ob ein Gegenüber offen ist oder nicht. Und dazu müssen wir lernen, mit Menschen zu reden. Und wir müssen vor allem lernen, auch Fragen zu stellen. Tim Conway, ich kann seine Predigt zu diesem Thema sehr empfehlen. Ich habe viel von ihm einfach mitgenommen für diese Predigt heute. Und er erzählt von einer Beobachtung, die kann ich auch völlig bestätigen. Die sehe ich auch ganz oft, dass Christen, wenn sie mit Menschen evangelistisch reden, eigentlich die Menschen zutexten. Also das und das und das musst du wissen und so weiter. Und die Menschen sind schon lange gelangweilt und schauen sich um und wollen eigentlich weitergehen. Und viele Christen haben so diese Idee, dass wir hauptsächlich möglichst lange irgendwie über den Glauben reden und dann passiert dann schon irgendwas. Ja, also hauptsächlich den anderen in ein Gespräch zu verwickeln. Aber wir sollen herausfinden, ob ein Gegenüber offen ist oder nicht. Das bedeutet, glaube ich auch, dass wir beginnen, langsam zum Reden zu werden, wie es Jakobus sagt, seid langsam zu reden. Wir sollen lernen und wir sollen die Kunst des Fragenstellens erlernen. Wie oft hat Jesus Gegenfragen gestellt auf die Schweine und Hunde, die ihn konfrontiert haben? Und manchmal hat er ihnen nichts mehr gesagt. Ne? Manchmal sah er an ihrer Reaktion, dass sie gar nicht offen waren. Und manchmal geht er auf die Person ein, zum Beispiel in Matthäus 12, wo er merkt, das Gegenüber ist offen, da sagt er, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Er geht auf den jungen Mann ein, der ihn fragt, obwohl er ein Pharisäer ist. Also frag, sei werde ein guter Fragesteller, übe das im Umgang mit deinem Nächsten. Ein gutes Vorgehen dabei ist, einfach rauszufinden, was dein Mitmensch über sich selbst und über die Welt denkt. Frage ihn, was er über dieses Thema denkt, über das und jenes. Und wenn das Gegenüber lange genug redet, sehen wir, wie die Person denkt, ob sie offen ist für Wahrheit. Und wir sehen, inwiefern sie mit Widersprüchen lebt und wir sprechen sie auf diese Widersprüche an. Und wenn dann der Mensch sagt, ah ja, stimmt, ich muss darüber nachdenken, dann sehen wir, das ist eine Offenheit. Gott hat die Person vorbereitet. Ich hatte ein Gespräch vor nicht allzu langer Zeit, vor einer Woche ungefähr, mit einer Person, die sich aufgeregt hat über die ganzen Gemeinden, die während Corona-Zeit nicht geschlossen haben und sich trotzdem getroffen haben. Und ich habe einfach mal gefragt, wie kommst du darauf und was hast du mit den Leuten geredet schon mal? Wärst du eigentlich offen für theologische Argumente, wieso man sich doch treffen sollte, obwohl die Regierung Nein sagt und so weiter? Und ich habe gemerkt, schon zu dem Zeitpunkt, die Person hat gesagt, nein, wenn ein Argument nicht von einer Quelle kommt, wo ich Vertrauen habe, bin ich nicht offen zu hören. Und dann war das Gespräch zu Ende. Das hätte nichts gebracht, wenn wir weitergeredet hätten. Also erster Punkt, habt Acht. Also nehmt euch in Acht. Zweiter Punkt, finde heraus. Und dritter Punkt, meide. Wir sehen das so deutlich bei Jesus und den Pharisäern, wie oft meidet er sie, wie oft geht er weiter und lässt sie stehen. Er hat sich oft nicht lange aufgehalten, er ging weiter zu denen, die offen waren, die wirklich krank waren und einen Arzt brauchten. Und das war die Praxis der ersten Missionare, wir werden das jetzt wegen der Zeit nicht lesen, aber schaut gerne zu Hause nochmal nach, Apostelgeschichte 13, 44 bis 46, und wir sehen das mehrere Male in der Apostelgeschichte, dass sie weitergingen, wo keine Offenheit war. Paulus schreibt dem Timotheus und er sagt, von solchen wende dich ab. Paulus schreibt an die Römer, dass Menschen, die Trennungen und Ärgernisse hervorrufen, er sagt, meidet sie, weil sie der gesunden Lehre widersprechen. Das ist in Römer 16, 17 bis 18. Ich lese nochmal kurz vor aus dem, was Carson schreibt. Jesus befiehlt seinen Jüngern, die wertvollsten Teile geistlicher Wahrheit nicht mit Personen zu teilen, die anhaltend bösartig, verantwortungslos und undankbar sind. Ihr zynischer Spott, ihre intellektuelle Arroganz, ihre Liebe zum moralischen Zerfall und ihre gepriesene Selbstgenügsamkeit machen sie völlig unzugänglich für die Person und die Worte Christi. Und er schreibt dann, im Lauf der Jahre bin ich allmählich an einem Punkt angelangt, an dem ich mich weigere, den Versuch zu unternehmen, das Christentum zu erklären und Christus eine Person vorzustellen, die nur spotten, streiten und sich lächerlich machen will. Es bringt nichts Gutes und es gibt so viele andere Möglichkeiten, Zeit und Energie gewinnbringender zu investieren. Ich glaube, Paulus gibt uns hier einen ganz praktischen Hilfe in Titus 3. Er schreibt dort, törichte Streitfragen soll vermieden werden. Und dann sagt er, einen sektiererischen Menschen weise nach einer oder einer zweimaligen Zurechtweisung ab. Und ich glaube, das ist so eine Hilfe für uns, wenn wir merken, eine Person ist nicht offen. Wir dürfen das ansprechen, wir dürfen die Person zurechtweisen und sagen, schau mal, du bist gar nicht offen. Ich kann sagen, was ich will. Ich glaube, du hast hier ein Problem mit der Wahrheit. Denk darüber nach, denk über diesen Punkt nach, bitte. Du sträubst dich gegen Wahrheit und dann schweigen und abdrehen und weitergehen. Ich glaube, das sagt uns, dass wir uns nicht in Diskussionen verstricken lassen. Nicht, dass Diskussionen an und für sich schlecht sind. Die sind oft gut und zielführend, aber wir dürfen uns nicht verstricken lassen. Sprüche 9, Vers 7 sagt, Weise, wer einen Spötter züchtigt, holt sich Beschimpfung. Und wer einen Gesetzlosen zurechtweist, der holt sich Schmach. Und auch für unsere nahen Beziehungen, vielleicht werden wir in die Situation kommen, wo unsere Kinder oder unser Ehemann oder unsere Ehefrau sich verhält eben wie ein Schwein in dem Sinn oder wie ein Hund. Und wie schwierig ist das, diese Situation? Sprüche 21, Vers 5, Vers 9 sagt, besser in einem Winkel auf dem Dach zu wohnen, als gemeinsam mit einer zänkischen oder streitsüchtigen Frau im Haus. Und ich denke, wenn das bei dir der Fall ist, dann musst du die Winkel auf dem Dach suchen. Du musst die Orte suchen, wo du einen gewissen Umgang meiden kannst und diese ständige Geplänkel auch meiden kannst. Und die andere Seite auch für unsere Beziehung beschreibt uns Petrus in 1. Petrus 2, nämlich dass er da an die Frauen schreibt, die sich durch Unterordnung und durch ihren Wandel ihre Männer gewinnen sollen, die dem Wort der Wahrheit nicht glauben wollen. Das heißt dann, trage die Perlen an deinem Hals und werf sie nicht vor den anderen, wenn er sie nicht nehmen will. Lerne, durch deinen Wandel zu überzeugen. Und ich möchte hiermit zum Schluss kommen. Ich glaube, diese Verse in 1. Petrus 2, ich habe sie jetzt nur angedeutet, ich würde euch bitten, die im Nachhinein nochmal zu lesen, wenn das euch betrifft. Diese Verse, die sagen uns, es gibt Hoffnung. Petrus schreibt an Frauen, dass sie ihre Männer gewinnen können durch ihren Wandel. Und dass wir uns weigern, mit unseren Mitmenschen über Jesus zu reden, bedeutet nicht, dass wir die Hoffnung aufgeben. Und ich möchte mit einem Vers diesen Gottesdienst schließen, ein Vers aus 2. Timotheus Kapitel 2, und ich bitte euch, den nochmal als letztes Mal mit mir aufzuschlagen. 2. Timotheusbrief. Kapitel 2, Vers 23. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, hatte ich eben zitiert. Da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam und die Widersacher in Sanftmut zurechtweisen und hoffen, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder aus dem Fallstrick des Teufels heraus nüchtern werden, nachdem sie von ihm gefangen geworden sind für seinen Willen. Also da können wir Mut schöpfen, nicht wahr? Selbst wenn wir Menschen meiden müssen oder ab einem gewissen Punkt nicht mehr über den Glauben reden müssen, wir können Mut schöpfen, dass obwohl wir Schafe unter Wölfen sind, wir einen Hirten haben, der Wölfe zu Schafen machen kann. Und der Schweine, die blind sind für den Wert der Perlen, retten kann und sie zu Menschen umformen, die einen geistlichen Appetit haben, nach dem Heiligen Gottes. Amen. Ich möchte euch ein, zwei Minuten geben, um einfach darüber nochmal nachzudenken, über das Gesagte, vor Gott zu kommen. Und ich werde am Ende noch mit uns beten. Lass uns noch gemeinsam beten. Vater, wir danken dir für deinen Sohn und für das, was er uns zu sagen hat und heute Morgen auch gesagt hat. Wir danken dir für diesen Text in Matthäus 7. Und so, Vater, hilf uns, durch deinen Geist diesen Grat zu laufen. Den Grat zwischen auf der einen Seite Verurteilung und Richten und Vorurteilen gegenüber Menschen. Vor der Seite der Selbstgerechtigkeit und dem kleinen Glauben in dich, der du selbst den größten Sünder bekehren kannst, der du einen Paulus, wutschnaubenden Christen, Verfolger, zum größten Missionar gemacht hast, der du einen Nebukadnezar, der in seinem Stolz sich gegen dich erhoben hat, gedemütigt hast, sodass er dich erkannte. Herr, hilf uns, dass wir da nicht hineinfallen, aber hilf uns, bewahre uns auch vor einer Naivität. Hilf uns, unsere Mitmenschen recht zu beurteilen, aber hilf uns vor allem auch, uns selbst zu beurteilen. Vater, und ich bitte dich, wenn Menschen hier sind, auf die diese Charakterisierung zutrifft, die um ihres Appetits für Unterhaltung, für Faulheit, für alle möglichen Dinge außer Christus gekennzeichnet sind, die nicht offen sind für die Wahrheit, für Argumente, für gute Fragen. Herr, bitte, deck uns unseren Zustand auf. Ich bitte dich, dass du rettend eingreifst. Und so, Vater, ich bitte dich, dass du uns heute und diese Woche hilfst, auch darüber ins Nachdenken zu kommen, was wir gehört haben, dass wir über dein Wort und dein Gesetz nachsinnen Tag und Nacht und dass wir werden wie ein Mann, der wie ein Baum ist, der seine Frucht bringt und dessen Laub nicht verwelkt, dem alles gelingt. Bitte wirk diese Dinge in uns um deines Namens willen. Amen.